3. Die Positionsbestimmung des Liberalismus. Das schwindende Freiheitsgefühl. Wir müssen unsere Jugend auf die Freiheit vorbereiten, sie fähig machen, mit ihr umzugehen. Ich ermutige zur Selbstverantwortung, damit unsere jungen Menschen Freiheit als Gewinn und nicht als Last empfinden. Freiheit ist das Schwungrad für Dynamik und Veränderung. Wenn es uns gelingt, das zu vermitteln, haben wir den Schlüssel der Zukunft in der Hand. Ich bin überzeugt, dass die Idee der Freiheit die Kraftquelle ist, nach der wir suchen und die uns helfen wird, den Modernisierungsstau zu überwinden und unsere Wirtschaft und Gesellschaft zu dynamisieren. Dies waren die weisen Worte eines Bundespräsidenten, der den Anspruch und den Willen hatte, das Land entscheidend voranzubringen. Roman Herzogs große Berliner Rede vom 26. April 1997 ließ sich fast durchgängig so, als wäre er erst gestern im Hotel Adlon ans Pult getreten. Allerdings, ein solches Bekenntnis der Freiheitsliebe, des Vertrauens in die Verantwortung und die Selbstbestimmung jedes Einzelnen, hörte man in den vergangenen Jahren im politischen Deutschland selten. Das, was Herzog einst in seiner Rede beklagte, ist heute wieder unser Problem. Deutschland liegt unter einer Dunstglocke der Verzagtheit, der Unfreiheit begraben. Und anders als bei Gerhard Schröder, der einige Jahre nach der Ruckrede zur Agenda-Reform ansetzte und damit seine politische Karriere riskierte, wirkt es heute allzu unwahrscheinlich, dass Vergleichbares geschieht. Auch deshalb, weil der wirkungsvolle präsidiale Tritt fehlt. Der Sinn für Freiheit ist im politischen Alltagsbetrieb in den vergangenen Jahren offensichtlich abhanden gekommen und einem überragenden Wunsch nach Sicherheit gewichen. So ist die Freiheit, die Herzog wie selbstverständlich als Präsident dieses Landes vertrat und vergrößern wollte, seitdem meterweise gestorben. Zugegeben gab es in der Zwischenzeit immer wieder kleine liberale Leuchtfeuer, die deutlich machten, dass in der Gesellschaft mehr freiheitlicher Geist als in der etablierten politischen Klasse steckt. So konnte die FDP bei der Bundestagswahl 2021 bei den Erstwählern die meisten Stimmen holen. Dies ging unmittelbar auf unsere Corona-politische Auseinandersetzung zurück, in die meine Partei damals mit vollem Risiko eingestiegen war. Wer mit 16, 17 Jahren plötzlich mit der Situation konfrontiert wird, die kostbare Jugend zurückstellen zu müssen, um zu verhindern, dass die Eltern oder Großeltern durch das eigene Handeln tödlich erkranken, der zahlt einen hohen persönlichen Preis. Zwischen der schlimmen Erfahrung, dass Gleichaltrige reihenweise in die Depression rutschten, und dem Erleben, dass bloße Umarmungen im Stadtpark eine lebensgefährliche polizeiliche Verfolgungsjagd nach sich ziehen konnten, hatten die jungen Menschen irgendwann die Wahl, ihr Herz bis zur Kapitulation weiter einschnüren zu lassen oder eine lebensbejahende Trotzreaktion zu zeigen. Und so funktionierte das Corona-politische Wirken der Freien Demokraten zumindest bis zur Bundestagswahl 2021 zum Teil wie ein Katalysator. Der Wille zur Freiheit brach bei vielen Jugendlichen heraus und fand in der FDP zunächst eine Vertretung. Doch dieses Gefühl bildete leider keinen Trend. Abgesehen von den Fehlern, die meine Partei nach der Bundestagswahl in der Corona-Politik der Ampelkoalition gemacht und dabei die politische Repräsentation der Freiheit aufgegeben hat, offenbart sich ein grundsätzliches Problem. Die Freiheit hat im aktuellen Deutschland keinen guten Stand. Ihre Kämpfer sind leise oder in der Minderzahl. Der Freiheitsindex 2023, ein Forschungsprojekt des Instituts für Demoskopie, Allensbach und Media Tenor International, ging der Frage nach, woran dies liegen könnte. Eines der Ergebnisse lautete, dass die Schieflage der öffentlichen und der veröffentlichten Meinung ein fatales Abrutschen der Freiheit bewirkt. Das heißt, dass in der Medienberichterstattung dem Wert der Freiheit nach wie vor im Regelfall nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Im Zweifel wird eher gegen die Freiheit argumentiert als für sie. Die Ergebnisse der Bevölkerungsumfragen liegen dagegen im positiven oder mindestens im neutralen Bereich. Das bedeutet, dass die Berichterstattung die Bürger tendenziell vom Wert der Freiheit wegzieht. Mit anderen Worten, wenn die Freiheitsaversion des deutschen Journalismus weiter so ausgelebt wird wie bisher, könnte es irgendwann kritisch werden. Wir sehen schließlich schon, dass das Freiheitsgefühl der Menschen zusehends in der Versenkung verschwindet. Im Angesicht von politischen Kräften, die sich selbst eine größere Einschätzungskompetenz anmaßen, was die persönliche Lebensgestaltung der Bürgerinnen und Bürger angeht, haben wir einen kritischen Punkt erreicht. Wenn sich Cem Özdemir aufschwingt und seine Überlegungen für gesundes Essen mit einer Fleischsteuer verbindet, wenn Werbung für Süßigkeiten und Fastfood verboten, wenn Flugreisen für normale Menschen weniger erschwinglich, wenn Meinungskorridore politisch definiert, wenn Feuerwerkskäufe ganzjährig untersagt werden sollen, dann würde ich mir wünschen, dass sich Medien wie die Süddeutsche, die Zeit, der Spiegel oder die Taz einmal ganz grundsätzlich auf den Standpunkt der Freiheit für alle stellen. Denn das sollten alle bedenken. Es mag sein, dass das eigene Leben nicht beeinträchtigt ist, wenn Meinungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze genauer angeschaut oder Flugreisen rationiert werden. Aber wer sich selbst als hochmögende Instanz der gesellschaftlichen Solidarität versteht, der darf nicht egoistisch bloß auf die Sicherung der eigenen Freiheit bedacht sein, sondern muss auch für jene dieses hohe Gut verteidigen, die andere Aspekte für ihr Lebensglück hochhalten. Wem die Freiheit der anderen egal ist, der tritt nicht für die Freiheit, sondern für seine Freiheit ein und sollte sich nicht wundern, wenn dies im Geiste der gegenseitigen Intoleranz dann andersherum genauso gesehen wird. Dass Journalisten bisweilen argumentieren, Unfreiheit bedeute eigentlich Freiheit, weil man durch Gesetze vor sich selbst gerettet werde, ist einfach nur ich-bezogen und irre und dazu auch noch dumm. Denn wenn wir schon Vernunft durch Gesetze einbläuen wollen, dann liegt die Idee nicht mehr fern, die Pressefreiheit einzuschränken, um nicht öffentlich mit unangenehmen Meinungen konfrontiert zu werden. Hierin steckt ein zutiefst autoritärer Ansatz, der im Journalismus eigentlich nichts zu suchen hat. Ich möchte jedenfalls nicht, dass diejenigen, die sich als moralische Elite verstehen, für die normalen Menschen festlegen, was sie als vernünftig anzusehen haben und was man nach ihrer Auffassung tun muss, um ein akzeptierter Teil der Gesellschaft zu sein. Deshalb rate ich zu weniger Ignoranz und menschlicher Kälte und zu mehr Toleranz gegenüber allen, die andere Sorgen haben als jene, die man in Berliner oder Hamburger Redaktionsstuben antrifft. Gehen wir auf dem bisherigen Weg nämlich einfach weiter, werden die Freiheitsräume für alle kleiner. Ein zusätzliches Problem für das Freiheitsgefühl ist, dass die politischen Entscheidungsträger mehr und mehr den Eindruck vermitteln, alle Unwägbarkeiten des Lebens könnten durch einen Beschluss des Deutschen Bundestages abgewendet werden. So hat die Aufblähung der sozialen Sicherungssysteme im Land ein Maß angenommen, das letztlich freiheitsfeindlich wirkt. Ich möchte nicht missverstanden werden. Selbstverständlich muss der Sozialstaat Menschen zur Seite springen, wenn sie in Not sind. Dass das Bürgergeld es aber in gewissen Lohngruppen extrem unattraktiv gemacht hat, mehr zu arbeiten, kann nicht richtig sein. Dass in manchen Jobcentern 70% für die reine Verwaltung und nur 30% für die Arbeitsvermittlung ausgegeben wird, ist ein Stück aus dem Tollhaus. Dass sich die Koalition aus Union und SPD auf die Fahnen geschrieben hat, mit unserer Politik für faire Löhne zu sorgen, klingt weit weg von den freiheitsliebenden und gewährenden Botschaften des christdemokratischen Vaters des Wirtschaftswunders, Ludwig Erhard. Denn in einer sozialen Marktwirtschaft sollte nicht die Politik die Löhne bestimmen, diese sollten vielmehr zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite ausgehandelt werden. Die politische Anmaßung, sich in möglichst viele Lebensbereiche einzuschalten und dort irgendetwas zu regeln, hat Konsequenzen für die alltägliche Freiheit der Bürgerinnen und Bürger. Denn je mehr vorgeschrieben wird, umso mehr drängt sich das Bedürfnis auf, bei kleinsten Regelungslücken abermals einzugreifen. Das Gleiche gilt für die Transferleistungen. Je stärker sich der Staat als Zahlungsverteiler aufspielt, umso größer das Risiko eines möglichen Missbrauchs. Dem gilt es entgegenzuwirken, was den Personalaufwand erhöht. Wo Mikromanagement regiert, wächst das Misstrauen. Und wo Misstrauen regiert, wächst das Mikromanagement. Natürlich, Freiheit geht auch mit Unsicherheit einher. Wer etwas wagt, kann scheitern. Wenn wir aber eine gesellschaftliche Stimmungslage haben, die das Scheitern möglichst verhindern will und in der ständig vermittelt wird, der Staat hält seine schützende Hand über einen, es sei denn, man will Leistung erbringen, dann lädt dies nicht mehr zum Wagnis ein, auf den eigenen Beinen zu stehen. Wir müssen stark aufpassen, dass der Freiheitswille der Menschen nicht erlischt. Deshalb brauchen wir wieder einen Ruck, um uns aus dieser mentalen Bescheidung zu lösen. Denn Fortschritt lässt sich nur durch das Wagnis generieren, auf bisher unbetretenen Pfaden zu schreiten.